SRF 2 Kultur.
Heißt es jetzt wieder hier in der Passage. Wir wiederholen Begegnungen, die innerhalb unserer Sendung Parlando stattgefunden haben und die uns besonders am Herzen liegen. So etwa die Begegnung mit der Cellistin Anita Lasker. Anita Lasker war die, die nie mitkam, wenn das London Orchestra, in dem sie Mitglied war, in Deutschland gastierte. Bis einmal Ende der 1980er Jahre Konzerte in der Nähe der einstigen Lager von Bergen-Belsen anstanden und die Cellistin verkündete, ich komme doch mit. Es wurde eine Reise in die Vergangenheit, die die weitere Zukunft Anita Laskers bestimmen sollte. Als Zeitzeugin und Buchautorin schildert sie ihr Überleben im Mädchenorchester von Auschwitz. Patricia Moreno hat Anita Lasker 2015 in England getroffen. Durch Zufall und durch Glück.
Es ist die Zeit um den 100. Geburtstag von Benjamin Britten, November 2013. Ich bin zufällig und privat in London und treffe meine liebe Freundin Ursula, eine fesche, agile Dame von Anfang 80. Sie ist die Tochter des einstigen Lucerne-Festival-Mitbegründers Walter Strebi und dem Festival noch eng verbunden, aber inzwischen fast mehr Britin als Schweizerin. Nach vielen Jahren in London und einstige Managerin des English Chamber Orchestra. Jenes Orchesters, dem Benjamin Britten über Jahre verbunden war, das viele seiner Werke uraufführte. Klar, dass sie, dass Ursula rund um die Geburtstagsfeierlichkeiten eine gefragte Zeitzeugin ist und unter anderem von der BBC eingeladen, am Britten-Geburtstag selbst nach Snape Maltings zu kommen, einem der Hauptschauplätze des jährlichen Aldborough-Festivals, das Britten einst gegründet hat. Die BBC sendet ein ganzes Wochenende lang aus dem historischen Brauereikomplex. Eine Sendung mit Ursula Jones Strebi von dort ist Teil des Britten-Jubiläums. Hast du Lust mitzukommen? Es hätte noch Platz im Auto. Eine Frage, typisch Ursula, eine Frau mit ansteckender Begeisterung und großem Herzen. Aber klar habe ich Lust, welche Ehre. Nun, wir würden allerdings auf dem Wege noch eine Freundin abholen, die mit ihr zusammen in der Sendung als Zeitzeugin auftrete. Eine ehemalige Cellistin des English Chamber Orchestra, Anita Lasker. Moment mal. Anita Lasker. Ich muss vielleicht noch ein letztes erklären. Ich bin als Nichtdeutsche in Deutschland geboren und aufgewachsen. Meine Schulzeit fiel überwiegend in die 1980er Jahre und ich wurde fast sämtlich von Vertretern der 68er Generation unterrichtet. Somit jener Generation, die ihre Eltern mit den Kriegsgeschehnissen konfrontierte, lautstark die Wahrheit einforderte und diese Haltung auch an ihre Schülerinnen und Schüler weitergab. Ich nenne uns manchmal die Generation Buße, weil wir so sehr angehalten wurden, uns mit dem Thema, mit der Schuld eines Volkes auseinanderzusetzen. Ich fand das richtig und las jedes Buch, wirklich jedes Buch, das die Unbegreiflichkeit des Zweiten Weltkrieges für Kinder begreiflich machen sollte, aus eigenem Interesse. Und da sitze ich jetzt inmitten dieser bunten Reisegruppe auf der Rückbank eines Autos, das uns mehrere Stunden nordwestlich von London an die Küste bringt, nach Aldborough. Die Chilenin mit deutschem Pass und Schweizer Ausländerausweis, die Schweizerin mit englischem Pass, inzwischen sogar von der Queen ausgezeichnet für ihr Engagement in Sachen Musik. Der junge Fahrer, der vor nicht allzu langer Zeit aus Polen eingewandert ist, um in England sein Glück zu machen, und Anita Lasker. 1925 in Breslau geboren, als jüngste von drei Töchtern eines Anwalts und einer Geigerin. Jenes jüdische Bildungsbürgertum, das durch die Nazis nahezu ausgelöscht wurde. Was für eine merkwürdige Truppe wir doch sind.
I remember Tessie Norman. Bring her over the bridge.
Das Gespräch im Auto ist munter, die beiden Freundinnen haben einander länger nicht gesehen und ich lausche einfach. Ehrlich gesagt bin ich mächtig eingeschüchtert von Anita Lasker. Nein, sie ist überhaupt nicht unfreundlich, aber sie wahrt Distanz. Ihre Stimme verrät die Kettenraucherin. Sie wirkt brummiger, als sie tatsächlich ist, vielleicht durch ihren sarkastischen Humor. Wir machen Station in Aldboro, spazieren ein bisschen am Kiesstrand entlang, wo Benjamin Britten sein Festival gründete und wo es lustige Schabernack-Fotos von ihm und Freunden gibt.
I'm very good.
Starving.
I think we have time. Yeah, we have time.
I think normally we would go to fish and chips.
Yes. In Orford. I would love to go to the Orford, actually.
Yeah, maybe
shall
we have
go
time.
There?
Fish and chips. Lovely.
Wir essen Fish and Chips in einem Pub am Meer und die Damen kichern, wie oft sie nicht hier gewesen sind als junge Frauen. Und wenn die Ärzte sie jetzt sehen könnten, die Finger lustvoll in fettige Köstlichkeiten steckend. Ich werde sie sicher nicht verraten. Und wir machen noch einen Abstecher ins Red House. Brittens einstiges Wohnhaus, idyllisch gelegen nahe Aldboro. Heute Sitz der Britten Pierce Foundation. Ursula Jones und Anita Lasker werden dort schon erwartet und die Museumskuratorin vor Ort ist entzückt über den Besuch, zeigt den Damen das sorgsam restaurierte Anwesen, das sie noch im Original kennen, weil sie so oft hier waren, unter anderem auch als der große Mstislav Rostropowitsch kam, um mit Britten die ihm gewidmete erste Cellosonate zu üben, bevor sie am Aldboro Festival 1961 uraufgeführt wurde.
They ran through the cello sonata. The piano was in fact over here, like this.
That already makes
with its back here.
That's
and Rostropovich was sitting.
Was there, and we were sitting
here,
there.
And yeah, I think either there or leaning against the windowsill. If you look at the photograph there, we have lots more photographs.
Ich muss innerlich ein bisschen schmunzeln, wie hingebungsvoll die Dame einen Ort erklärt, den kaum jemand besser kennt als die Empfängerinnen ihrer Ausführungen.
When they moved here in 1957, the first thing he did was ask his architect friend to turn it into a studio.
Wir steigen die Treppe hoch. Britten ließ damals in einem Stallgebäude ein Musikstudio und Mahlzimmer einbauen.
And, be very, very careful on the rocks because the floor is very slippery. Yeah. And I'll take you to
Achtung, der Boden ist rutschig, aber das Zimmer mit einem großen Halbmondfenster hell und freundlich. Die Dame beschreibt, was sie nur von Fotos kennt, aber Ursula und Anita, sie waren tatsächlich dabei, als auch Slava Rostropowitsch hierher gekommen war.
Sitting there.
And, I think either there or leaning against the windowsill. If you look at the.
Oh, that was the occasion.
Diese Erinnerung liegt ein wenig im Nebel. Aber eigentlich ist Anita Lasker gekommen, um dem Britten-Archiv die Kopie eines Briefes zu übergeben, dessen Original sich im Imperial War Museum befindet und den sie im August 1945 aus Bergen-Belsen schreibt. Ich hatte ihn noch kurz zuvor im Auto in der Hand, sah das Datum, die schöne flüssige Handschrift, die kultivierte Ausdrucksweise. Der Brief, ob schon Kopie, soll nicht knittern, wenn wir aussteigen. Ich lese noch einen Namen, Yehudi Menuhin, wundere mich über das Datum. Der Krieg ist doch schon vorbei. Aber ich traue mich einfach nicht zu fragen. Jetzt hält die Museumskuratorin den Brief in den Händen und ich höre die unglaubliche Geschichte dieses Schriftstücks inmitten von Erinnerungen, die für die Britten-Expertin wie für mich, die stille Begleiterin im Schlepptau, schier unglaublich sind zu hören.
So you must have some amazing memories of the golly.
I have an amazing memory, but I'm the one that met him long before anybody else.
Anita Lasker erzählt, dass eigentlich sie diejenige ist, die von allen hier Anwesenden Benjamin Britten am längsten kannte, weil sie ihm 1945 im Lager Bergen-Belsen begegnete. Schon nach der Befreiung des Lagers, aber nicht wissend, wer er war, dieser junge Klavierbegleiter von Yehudi Menuhin, der für die noch internierten Lagerinsassen ein Konzert spielen wollte.
So
Anita schrieb ihrer Cousine in London darüber und beinahe wäre der Brief vernichtet worden beim großen Brand von Snape Maltings im Jahr 1969. Britton hatte gerade von der Existenz des Briefes und seiner Geschichte erfahren. Aber ich belasse die Episode im englischen Originalton, weil Anita Lasker sie später noch einmal auf Deutsch erzählen wird.
He was wearing a green short-sleeve skirt and his underwear was coming out. He looked very ordinary. You know, I was 19 years old. I thought I would faint when I hear Yehudi Menuhin, you know. But I didn't. Didn't faint. And I write this letter, which I was trying to give you to my cousin. I said, you know, I went to... And I was a bit excuse me being for so importunate, but I was a little bit disappointed with you. He seemed to save himself. Mind you, there was never silence in the hall. We weren't a concert audience. But that pianist, you see, he was just unbelievable, and I was writing about him. And that was Ben. But I didn't know it was Ben. But before the Maltings burned, I found this letter. So I've forgotten all about it. I found the letter, and I thought, I'm going to show this to Ben. You know, Ben spoke fluent German. Of course, the letter was written in German. So I said to Ben, if you ever want to see a completely unbiased criticism about your piano playing, read this letter. And he was completely fascinated.
I bet he was.
But he said, you know, you wouldn't have known who I was anyway. First of all, nobody knew about Benjamin Britten in 1945. Mm. And they misspelled my name anyway. They spelled it Benjamin Button.
Oh,
you know,
how funny.
The R and the I got very close. So we had a long chat and he said, can I have the letter? Borrow the letter. And I said, of course you can borrow the letter. That weekend the Maltings burned down.
Fast alle Instrumente des English Chamber Orchestra, die Notenständer, alles verbrannte seinerzeit. Benjamin Britten aber rannte wohl noch ins brennende Konzertgebäude, nicht um all das zu retten, sondern den Brief, den ihm Anita Lasker gerade erst gegeben hatte. Anita, I have your letter. Ich kann kaum glauben, was ich höre und denke, du musst sie einfach fragen. Nur spricht sie eigentlich überhaupt noch Deutsch? Will sie das überhaupt?
I'm very privileged to have been there,
yeah.
You know.
Well, I feel privileged standing here in the drawing room listening to you tell me the story. I want to give you a hug. It's very special. It's very special to meet you, and, you know, because
we belong to that era, you see.
Ein Selfie der Museumsdame mit ihren Gästen und die Fahrt geht weiter. Nach Snape und Snape Maltings. Wir trinken Kaffee und essen Kuchen, bevor die Sendung beginnt. Anita Lasker geht noch vor die Tür der einstigen Brauerei, die inzwischen Kulturzentrum mit Konzertsaal ist. Sie geht mal eine rauchen, mit Verlaub. Ursula erzählt mir, dass sie die längste Zeit nicht wusste, was ihre Freundin durchmachen musste. Sie hätte nur geahnt, aber nie gefragt, weil sie sich nicht traute. Ich schaue raus vor die Tür, sehe, wie Anita Lasker auf einem Mäuerchen sitzt und ruhig rauchend in die wogende Schilflandschaft rund um Snape blickt. Und denke wieder, jetzt sei doch nicht blöd, frag sie. Und überwinde meine ehrfürchtige Scheu doch erst, als wir spät abends wieder zurück in London sind und sie aussteigt. Frau Lasker, hätten Sie vielleicht morgen Zeit für ein Interview, ein ganz kurzes?
Wann sind Sie das erste Mal wieder nach Deutschland gegangen?
Ach, das war schon beinahe ein halbes Jahrhundert nach der Befreiung. Ungefähr 48 Jahre, auch per Zufall wirklich ist das geschehen. Aufgrund einer, wir sind mit dem English Chamber Orchestra in der ganzen Welt herumgefahren und auch sehr viel nach Deutschland. Ich bin nie nach Deutschland gefahren. Anita fährt nicht, geht jemand anders. war nicht Benjamin Britten, der gesagt hat, nein, wir brauchen die Anita. Bis wir einmal Konzerte hatten in Celle und Soltau. Das sind Orte ganz in der Nähe von Belsen. Und wir haben ja so jeden Monat so eine Liste bekommen, wo wir hinfahren, nicht wahr? Da habe ich mir gedacht, na, da willst du doch nochmal anschauen, was aus Belsen geworden ist. Und da habe ich, die Ursula war schon, glaube ich, nicht mehr da. Jemand habe ich angerufen und gesagt, also diesmal komme ich mit, um Gottes Willen, haben sie schon Angst gehabt, ich gehe mit dem Schießgewehr kommen. Sag ich, nein, ich will mit niemandem sprechen, ich will mir nur Belsen ansehen, was aus dem Lager geworden ist. Und da bin ich zum ersten Mal in Deutschland gefahren und da sind so viele Sachen auf dieser Reise geschehen. Ich war beinahe, wie inszeniert war das. Also wir kommen an in Celle, das erste Konzert war in Celle und einer meiner Kollegen hatte sein Auto dabei auf dieser Reise. Ich habe dann verabredet, okay, wir kommen an, wir haben Probe, Konzert, nächsten Morgen sind wir frei, fahren wir nach Belsen. Das, so war die Verabredung. Und wir kommen in Celle an und sitzen da, ich bin zum ersten Mal wieder in Deutschland, sag ich, das sieht eigentlich ganz normal aus. Und da waren die Notenständer nicht da, nicht angekommen. Und da habe ich mir noch gedacht, ach, hier in Deutschland klappt nicht mehr alles so. Und wir warten auf die Notenständer. Und ich habe da gesessen und geraucht, ja, gewartet. Muss ich herumgesprochen haben. Und da kam ein Mann an mich heran, ein junger Mann. Und sagte, ich höre, dass Sie ins Lager fahren wollen. Darf ich Sie fahren? Ein Deutscher, ich wollte mit niemandem sprechen. Da habe ich gleich gesagt, nein, danke, ich bin bereits bedient. Und dann plötzlich habe ich eine Brainwave gehabt und den Mann gefragt, wie alt er ist. Wissen Sie, damals war alter, heute als alter, heute würde man schon niemanden mehr treffen, der dabei war. Aber damals war das noch. Habe ich ihn nicht sehr höflicherweise gefragt, wie alt sind Sie denn eigentlich? Nach dem Krieg geboren, habe ich mir gedacht, bist ein Idiot, der braucht mir schon nicht zu erzählen, dass er näher Nazi war. Wissen Sie, es gab Zeiten, wo, wenn man mal einen Deutschen getroffen hat hier, bevor man noch überhaupt den Mund aufgemacht hat, hat schon gesagt, wir waren alle im Widerstand. Wissen Sie, diesen Blödsinn brauche ich nicht zu hören. Also habe ich mir gedacht, okay, morgen fahre ich mit meinen Kollegen, übermorgen kann ich mit denen fahren. Nehmen Sie das auf schon alles?
Ja.
Und das war also dann tatsächlich so, ich fuhr mit meinen Kollegen, das sind also junge Engländer, nicht wahr? Zum ersten Mal nach Belsen. Ich weiß nicht, ob Sie es erstmal gesehen haben. Das, man ist ja nichts mehr zu sehen. Das ist ja das ist ein Riesenfriedhof mit Riesenmassengräbern dort.
Krass eigentlich.
Riesen, ja. Also so ja. Groß wie das, zweimal so groß wie dieses Zimmer. Und meine Kollegen haben ja nichts damit zu tun gehabt. Nicht? Also ich habe gesagt, wir trennen uns, jetzt gehe ich mal alleine herumspazieren und dann haben wir uns wieder getroffen. Und dann haben sie mir gesagt, weißt du, hier gibt es eine, das war so ganz primitiv, eine kleine Hütte nur, das war, jetzt gibt es eine riesen Gedenkstätte dort. Mhm. Damals war nur eine Hütte da und da sagten sie mir, weißt du, da ist alles auf Deutsch, das dürfte doch auch in anderen Sprachen sein. Da sag ich, wir mal reingehen, ich werde mal geschickt, alles in Ordnung bringen. Und da war tatsächlich niemand drin, das war nur so ein paar Bilder, man braucht im Grunde keine Sprache, diese Bilder, wissen Sie, nichts wie Leichen. Und da stand aber ein Schild, wir bauen ein neues, eine Gedenkstätte und das ist von der, wie ist das, Niedersächsische Politische Bildung oder sowas, mit einem Namen da und wir suchen nach Hilfe. Habe ich mal aufgeschrieben, ja? Dr. Rahe, okay, Politische Bildung und so weiter. Habe ich gedacht, wir werden den Mann schreiben, ja? Okay, das war der erste Tag. Jetzt kommt der zweite Tag. Treffe ich mich mit dem Deutschen? Und wir fahren also wieder. Für mich sind Belsen zwei Lager. Wissen Sie, das, wo wir befreit worden sind, abgebrannt, weil es vollkommen verseucht war. Und wir sind alle in ein früheres deutsches Militärlager übersiedelt worden.
War das dieses Jahr, was Sie dann noch dort verbringen mussten?
Ja.
Das war danach.
Das sind also DP-Camp, ja, Displaced Persons Camp. Das war früher ein deutsches Militärlager, dann haben die Deutschen dann rausgeschmissen. Und es ist also dann ein Displaced Persons Camp geworden. Und ich wollte, wo das Lager war, da auch reingehen. Jetzt ist aber, war es aber bereits ein englisches Militärlager jetzt. Und war eine sehr komische Situation. Wir sind also da vorbeigefahren mit dem Auto zurück nach Celle. Ich sagte, bleib hier stehen, hier will ich auch rein. Und da steht also ein englischer Soldat, nicht wahr? Und da habe ich gesagt, hören Sie zu, ich möchte hier gerne reinkommen. Denn hier gibt es einen Friedhof, weil 1000 Leute sind noch in der Jahre gestorben. Ich möchte auf den Friedhof gehen. Der Engel hat natürlich keine Ahnung, wovon ich rede. Sagt er, ich kann Sie im Grunde nicht reinlassen ohne Erlaubnis. Nur sage ich, fragen Sie um Erlaubnis, ich komme morgen wieder mit jemand anderem und so weiter. Aber der wollte mir noch einreden, dass ich gar nicht in diesem Lager war. Sag ich, wissen Sie, ich weiß genau, wo ich war. Und so weiter. Und nächsten Tag fuhr ich mit meinem deutschen Herrn dahin. Und wir fuhren also in das Displaced Persons Camp, wo ich sehr lange habe ich dort, 9 Monate habe ich dort gesessen. Und wir suchen nach dem Friedhof. Natürlich, keiner hat von den Engländern gewusst, wo ein Friedhof hier ist.
Die wussten überhaupt nicht,
nein, gar nicht im Grunde. Vielleicht haben die gewusst, aber wissen Sie, viele Jahre sind vergangen. Wir sind also da herumkutschiert. Und ich konnte mich auch nicht erinnern, wo der war. Ich konnte mich nicht orientieren. Letzten Endes haben wir es gefunden und auf diesem Friedhof stand eine Gruppe von Menschen. Und ich nähere mich diesen Menschen. Also da waren englische Offiziere und ein Rabbiner und verschiedene Zivilleute. Und ich gehe auf diese Gruppe zu und der Rabbiner guckt mich an und sagt, hey, du bist doch die Anita, spielst du noch immer Cello? Der hat mich erkannt, nach beinahe 50 Jahren. Ja, also können Sie sich vorstellen, ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich daran denke überhaupt. Da habe ich zum ersten Mal einen Zeugen gehabt, dass ich keine Geschichten erzähle, verstehen Sie? Was?
Hat man Ihnen nicht geglaubt?
Nein, aber ich denke so, kann ja alles erzählen, nicht wahr? Aber dieser Mann hat mir, das war ein Jugoslawe, der lebt heute nicht mehr, der war gar nicht im Lager, er war ein Partisan, aber war beruflicher Rabbiner, obwohl er noch ziemlich jung war. Und der hat dann nach der Befreiung als Rabbiner fungiert und hat diese Leute alle begraben, die da gelegen haben. Und da kam diese irrsinnige Unterhaltung. Ja, sage ich, ich bin die Anita und ich spiele noch immer Cello. Und Cello hat mich hierher gebracht. Und wie geht's der Renate und wie geht's der Hilde? Und so plötzlich war diese irrsinnige Unterhaltung. Und dann stellte er mich den anderen Leuten vor. Und eine davon war der Dr. Rahe, dessen Namen ich aufgeschrieben habe. Da habe ich auch gesagt, wissen Sie, Sie ersparen mir eine Briefmarke. Ich wollte mich gerade beschweren, warum ist hier alles auf Deutsch? Wir machen eine neue Gedenkstätte und wir suchen Hilfe. Für mich war das, hat sich der, verstehen Sie, habe ich ja plötzlich gemerkt, ich bin hier verblüfft, ich hasse die Deutschen von Innersten meiner Seele, aber hier kann ich etwas, einen Beitrag leisten. Und seither bin ich engstens verbunden mit dieser Gedenkstätte. Die haben fantastische Sachen dort gemacht, das muss ich den Deutschen lassen. Das ist jetzt schon, ich war bei jeder Eröffnung, bin ich immer dabei, schon die dritte Eröffnung jetzt. Jetzt haben sie eine so fantastische Gedenkstätte dort aufgebaut und laden dann immer alle Leute ein, die noch überlebt haben. Und so. Also ich muss sagen, die haben sich sehr anständig benommen.
Es ist übrigens nicht Anita Lasker, die hier das Cello spielt. Es ist ihr Sohn Raphael Wallfisch, der ebenfalls Cellist wurde und eine große Solokarriere gemacht hat. Seine Frau Elisabeth Wallfisch, die Kinder Benjamin, Simon und Joanna, ebenfalls erfolgreiche Musiker. Die Schwester Maya Jacobs Wallfisch, zwar keine Musikerin, sondern Psychologin, auch eine interessante Berufswahl im Kontext der Familiengeschichte. Ihr Sohn Abraham allerdings, ein bildhübscher Bursche, noch keine 20, ist ein überragend begabter Cellist. Er wird all die Stunden, die wir in Anita Laskers gemütlichem Wohnzimmer in North London verbringen, im angrenzenden Musikzimmer Cello üben. Ja, noch so einer, seufzt Anita Lasker mit einem Schmunzeln im Mundwinkel und zündet sich die nächste Zigarette an. Ich will jetzt aber nicht über den Enkel sprechen, noch nicht, da wir ja bei Anita Laskers erstmaliger Rückkehr nach Deutschland sind.
Wussten eigentlich, das wird wann gewesen sein? In den 80er Jahren oder 90er
ja,
Jahren erst?
Ja, das muss, ja, Ende der 80er Jahre muss das gewesen sein.
Weil Ursula mir erzählt hat eben, dass sie nie mit nach Deutschland gegangen sind.
Nein.
Und dass alle wussten, aber man vermutete, warum nicht. Aber sie haben wahrscheinlich auch nicht darüber geredet.
Naja, aber ich meine, das ist immer das Interessante. Man wirft uns vor, wir wollten nicht erzählen. Das ist natürlich alles Quatsch. Wir sind nie gefragt worden. Wissen Sie, you never wanted to tell us anything. Da sage ich, hast du mich mal was gefragt? Als dann mein Buch rausgekommen ist, ich habe auch einen lange an einem Radio gehabt, haben meine Kollegen, mit denen ich jahrelang gesessen habe, gesagt, du hast uns nie was erzählt. Wir wussten, du warst im Lager. Ja, da hast du mich nie was gefragt. Ich hätte nie eine Antwort verweigert. Aber so ist uns das allen gegangen. Kam das große Schweigen, man darf nicht fragen und so weiter. Also in Deutschland kann ich das verstehen, aber in England ist man sehr diskret. Wissen Sie, die Engländer, das liebe ich an den Engländern. Wissen Sie, ja, Distanz. Aber im Grunde ist der Deckel, the lid was lifted, als es 50 Jahre, Commemoration, 50 Jahre vergangen sind, plötzlich durfte man darüber sprechen. Da hat man einen Haken gehabt, auf dem man es anhängen konnte. Das war es. Und dann plötzlich, also können Sie sich nicht vorstellen, was ich hier getan habe. Alle 3 Minuten war ich in einem anderen Studio hier. Plötzlich, jetzt können wir fragen, weil jetzt ist es nicht mehr diskret, jetzt ist es historisch, verstehen Sie? Es
auch hier in England dann, ne?
Ich spreche nur von England, ja. In Deutschland spreche ich gar nicht.
Wie war das? Also ich kann mir vorstellen, das ist auch, wenn man erfährt, dass Personen schwer krank sind, dass man aus Außenstehender gar nicht weiß, wie trete ich an diese Person heran.
Ja. Oder ein Todesfall. Man weiß nicht, wie sich benehmen.
Ja.
Obwohl es so einfach wäre, in der Schule zu lernen, verschiedene Etiketten, dass man auch damit umgehen kann.
Mhm.
Man könnte sagen, tut mir wirklich leid, was da passiert ist oder irgendetwas. Aber es ist wie eine kalte Dusche, wenn man so aus herkommt, wo ich herkomme, und kein Arzt fragt eine Frage. Da hat man gemeint, es ist kein Interesse, nicht wahr? Es ist aber gar nicht wahr. Heute kann ich es viel besser verstehen als damals.
Mhm.
Es ist einfach eine Unbeholfenheit. Es ist, was soll man schon fragen? Ich muss auch ehrlich sagen, das schreibe ich auch in meinem Buch, hätte man mich gefragt, hätte ich gar nicht gewusst, wo ich anfangen soll hier. Im Grunde ist es keine... Hör mal zu, ich habe gehört, du warst in einem Konzentrationslager. Erzähl mal, wie warst du denn dort?
Naja, ich kann nur von mir sprechen. Ich war so verwirrt und irgendwie so glücklich, auch gleichzeitig sie treffen zu dürfen und treffen zu können. Und habe immer gedacht, oh Gott, hoffentlich sage ich nichts Falsches und hoffentlich finden
nicht blöd. Heute kann ich das auch viel besser verstehen als damals. Damals, meine Schwester und ich, wir sind hier angekommen, wir haben gesagt, die Leute sind wahnsinnig hier. Wir haben gemeint, wir werden die Welt verändern, wissen Sie, wir waren damals 20 Jahre alte. Warum hier mit einer großen Fahne, Antisemitismus wird es nie wieder geben. So einen Blödsinn haben wir uns eingeredet, nicht wahr? Und keiner will was wissen. Aber alle, ich kenne ja auch andere Survivors, ja genau dasselbe, niemand hat was gefragt. Ich kriege auch solche blöden Fragen. In Schulen fragen sie mich immer, ob ich meine Nummer auf dem Arm habe noch. Und dann muss ich eine Gegenfrage fragen, sage ich, warum soll ich sie nicht haben? Naja, da erinnern sie sich doch immer dran. Dann sage ich, sie glauben doch nicht wirklich, dass ich die Nummer brauche, zu sehen. Sag, ach du... Ja, du bist im Badezimmer, putzt dir die Zähne. Ach, du hast den vollkommen vergessen, du warst im KZ. Ich meine, so einfach ist das nicht. Aber das ist so ein Kindergehirn, denkt sie, also gar nicht so Kinder. Denkt sie dran, sagt, diese Nummer ist nicht meine Schande, wissen Sie. Es gibt Leute, die sich haben wegmachen lassen. Das ist ihre eigene Sache, warum. Und die es eigentlich bereuen, denn im Grunde ist man dann selbst ein Leugner, ja. So war es, man hat uns eine Nummer auftätowiert. Warum soll ich das auswischen?
Thank you.
Später, als das Mikrofon längst ausgeschaltet ist, erzählt mir Anita Lasker noch etliche Geschichten. Wie etwa die, dass sie, gerade über Umwege nach London gekommen, mit nichts mehr als einem Köfferchen und ein paar Kleidern am Leib, die den Namen Bekleidung eigentlich nicht verdienten, dass sie da von einer englischen Society-Dame zu einem Charity-Event eingeladen wurde, auf dem Geld für Kriegsflüchtlinge und Opfer gesammelt werden sollte. Das Ganze fand im Ballsaal eines Londoner Luxushotels statt. Anita ging mit dem, was sie hatte, einem Mantel, der aus anderen Mänteln zusammengeflickt worden war. Und nicht nur, dass sie sich wie ein Alien fühlte, inmitten all der champagner-schlürfenden Damen in Seidenkleidern. Man gab ihr auch in Wort und Benehmen zu verstehen, dass sie hier fehl am Platze sei. Ausgerechnet sie, für deren weiteres Wohlergehen hier doch eigentlich gespendet werden sollte.
Nur sicher, wir waren auf einer anderen Welt. Wissen Sie, wir Überlebenden kommen aus einer anderen Welt, mit der Sie gar keine Beziehung haben können und auch nicht sollen. Und Gott behüte, jemals dass wir was kennenlernen. Ja, aber das heißt auch nicht unbedingt, dass alle Survivors, ja. Wir haben eine Sache gemeinsam, dass wir Survivors sind. Aber es gibt hier so eine, also ich kann das Club nennen, ja, weil wir treffen uns manchmal so Leute, die hier rübergekommen sind, Teenagers, die man rüber nach dem Krieg rübergebracht hat, die nennen sich die 45ers, die, ja, so wie sie sich die 68er nennen. Und das waren alles junge Kinder, die man hierher gebracht hat, in der Hoffnung, dass sie irgendwo anders dann bald wieder weitergehen. Die meisten sind hier geblieben, haben gute Leben geführt und wir treffen uns ab und zu mal. Ich gehöre auch dazu als Ehrenmitglied, obwohl ich nicht mit dieser Gruppe gekommen bin. Da habe ich ein, zwei Leute, mit denen ich befreundet bin, aber das heißt nicht, dass wir, because we are survivors, dass wir unbedingt, wir sind vollkommen andere Menschen.
Nette Leute, es gibt blöde Leute, wie
genau,
überall.
Genau, wie überall. So ist es auch mit den Juden, nicht wahr?
Ja, klar.
Gibt so eine und solche. Und wie kann ich mich, ich habe mir eben angesehen, in der Television gibt es immer diese Programme, über die Nazi-Zeit, ja, diese, sag mal, über Heydrich, ich habe das schon ein paar Mal gesehen, wenn den Heydrich ermordet hat, nicht wahr? Wenn man sich denkt, dass diese Mörder da herumspaziert sind und sich, ich weiß nicht, wer das Wort ist, eingebildeterweise die Juden verdammen und die müssen tot gemacht werden. Ich meine, es ist geradezu Irrsinn, dieser Größenwahn von diesen Menschen, dass die sich superior gefühlt haben als Juden. In Deutschland, Sie kennen wahrscheinlich dieses Programm von dem Jauch, Günter Jauch.
Ja.
Ich war bei dem Günter Jauch. Thema war, dass in Deutschland wieder Antisemitismus aufblüht, nicht wahr? Und das war ein ganz interessantes Programm und so weiter. Und da habe ich gesagt, wissen Sie, das größte Problem ist, dass wenn man Leute fragt, was sind denn das eigentlich Juden? Dass eigentlich niemand eine Antwort weiß. Er sagt, es ist eine Religion. Es ist nicht nur eine Religion. Ich meine, ich bin ein Jude, aber ich bin vollkommen unreligiös. Also es kann nicht die Religion sein, die mich prägt. Diese vollkommen irrsinnige Idee, die man hat, im Grunde hat man gar keine Idee, wer Juden sind. Juden sind einfach Menschen. Also schon die Idee, von Juden zu sprechen, wir hassen die Juden, ist schon ein solcher Irrsinn. Nicht alle Juden sind unbedingt sympathisch, nicht alle Deutschen sind sympathisch, alle Schweizer. Einfach normale Menschen. Und irgendwie in Deutschland merkt man es sehr, fehlen die Juden, die deutschen Juden, die eine unheimliche Kultur gehabt haben und so weiter.
Ende der 30er Jahre ahnten die Eltern Lasker schon, was auf sie zukommen könnte. Es gelingt ihnen, die älteste Tochter Marianne nach England in Sicherheit zu bringen. Anita und ihre 2 Jahre ältere Schwester Renate sind noch zu jung. 1942 werden die Eltern deportiert und ermordet. Ihre Töchter Renate und Anita kommen ins Waisenhaus und müssen in einer Papierfabrik arbeiten. Sie versuchen mittels gefälschter Pässe nach Frankreich zu fliehen, werden aber noch am Bahnhof aufgegriffen, sofort getrennt und zu Zuchthausstrafen verurteilt. Junge Mädchen. Anita Lasker ist kaum 17 Jahre alt und sie glaubt, auch ihre Schwester Renate nie mehr wiederzusehen. Im Dezember 1943 Deportation Anita Laskers nach Auschwitz. Sie entgeht der üblichen Massenselektion und sofortigen Ermordung in den Gaskammern nur durch ihren Status als sogenannter Karteihäftling. Sie ist mit einem Gefangenentransport gebracht worden. Und es kommt, kaum dass sie die Eingangsprozedur hinter sich hat, ausziehen, Haare scheren, Nummer eintätowieren, es kommt zu einer lebensrettenden Begegnung. Anita Lasker weiß nicht, dass es im Lager verschiedene Musikensembles gibt, geschweige denn, welche Aufgaben diese haben. Ihr Glück ist, dass dem von Alma Rosé geleiteten Mädchenorchester ausgerechnet die Cellistin fehlt. Alma Rosé, Nichte des Komponisten Gustav Mahler, Patentochter von dessen Frau Alma, der Vater Arnold Rosé, ein Geiger von Weltrang, dem gerade noch rechtzeitig die Flucht nach London gelang, während die Tochter Alma in Auschwitz umkommen wird. Anita Lasker also kommt in dieser Hölle an und erlebt ein kleines Wunder.
Im Lager, auf was für einem Instrument haben Sie gespielt?
Können wir sagen, die Leute fragen mich mal, wie kommt es, dass das ein Instrument war? Sie müssen sich vorstellen, diese ganze Deportationen, wie das abgelaufen ist, nicht wahr? Ich mache auch immer in den Schulen, lese ich immer den Brief, den ich damals an meine älteste Schwester geschrieben habe, über die Deportation meiner Eltern. Deportation ist so ein Wort, man kann sich gar nicht so unter vorstellen. Die Realität ist, dass man entweder man ist einfach ins Haus gekommen und gesagt, ich gebe dir eine Stunde, komm mit. Oder man hat 24 Stunden vorher gewusst, man muss sich irgendwo melden. Es gab so verschiedene Methoden, ja. Was machen Sie in so einem Fall? Ich komme zu Ihnen ins Haus, Sie sind ein vollkommen normaler Mensch, ich sage, ich hole Sie jetzt ab. Sie klauen sich zusammen alles, was Ihnen wichtig ist im Leben. Warme Sachen, die ziehen sich wahrscheinlich 3 Garnituren übereinander, die besten Schuhe und sie spielen Cello, nehmen sich Cello mit. Alles, was wichtig ist in ihrem Leben, nehmen sie mit. Und jetzt multiplizieren sie das mal bei Millionen, ja? Und dieses ganze Gut ist in Auschwitz angekommen. Also es war ja nicht nur Auschwitz, aber nehme Auschwitz als Beispiel und das wird alles abgenommen. Also Auschwitz war einer der reichsten Plätze, die Sie sich vorstellen können.
Klar, der ganze Schmuck, alles, was da
mitgenommen alles, wurde. Ja, sicher, da hat man sich Geld mitgenommen, Schmuck, das kann ich vielleicht gebrauchen. Alles wird einem gestohlen. Also wir, die Juden, sind die Unehrlichen, die Diebe, ja? Das war also vollkommen offiziell. Das heißt also, da gab es einen Block in Auschwitz, in Birkenau, der hieß Kanada. Hat man Kanada genannt, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich denkt man sich, dass Kanada so ein reiches Land ist. Also in Kanada hat sich alles, was wertvoll ist, war dort. Ein Cello, eine Geige, eine Flöte. Es war schon vor mir eine Frau, die Cello gespielt hat, im Lager. Es war mein Glück, dass die nicht mehr da war, ja? Das wäre ich schon nicht mehr so wichtig gewesen. Ich meine, Irrsinn, nicht? Und die ist gestorben, ich weiß nicht, Frau Kroner hieß sie. Und da war also noch ein Cello da. Aber wie das Cello jemals ins Lager gekommen ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Muss jemand mitgeschleppt haben. Ich habe mir nicht vorgestellt, dass man in Auschwitz Cello spielt, wissen Sie, als ich dort angekommen bin. Ich wusste bereits, was in Auschwitz los ist. Ich habe schon ein Jahr im Gefängnis gesessen vorher.
Wieso? Wie konnte man das wissen? Man musste es doch wissen, die Züge kamen leer zurück.
Wir sprechen gar nicht von kommt zurück, aber man hat schon gemunkelt von Gaskammern, schon lange. Das hat man aber nicht glauben können, das kann nicht sein. Mhm. Langsam hat man es geglaubt. Langsam ist es Realität geworden. Nicht wahr? Das ist simple as that. Das ist ein One-Way-Traffic, ja? Niemand ist zurückgekommen. Wissen Sie, man spricht heute meistens von Auschwitz und nicht von Treblinka. Also, ich meine, man weiß davon, aber Auschwitz hat alles kombiniert. Das war Arbeitslager und Vernichtungslager. Da gab es Treblinka, aber nur Vernichtungslager. Was sehen, gab es verschiedene Kategorien. In Auschwitz ist man zu Tode gearbeitet worden oder vergast worden oder gab es also allerlei Methoden dort, nicht wahr? Also ich habe schon gewusst, dass es dort eine Gaskammer gab, aber man glaubt es dann nicht, bis man es nicht sieht, wissen Sie, kann nicht sein. Aber ja, ich wusste, es gibt es dort. Und da kommen Sie also an und da müssen Sie erstmal nackend ausziehen, kriegen Nummer tätowiert und Haare rasiert. Und das wird alles von Gefangenen gemacht, nicht von Deutschen. Wissen Sie, das System war so clever. Man hat eigentlich in Auschwitz selten die oberen Herrschaften gesehen. Das Lager war im Grunde regiert von Gefangenen, also die Oberkapo, der Lagerkapo, der Blockkapo, wissen Sie, da gab es eine Hierarchie. Man hat die Arbeit den Gefangenen überlassen mit dem Resultat, dass sich viele sehr schlecht benommen haben. Und das Mädchen, das ist ein Riesenblock da in Birkenau, ich war neulich mal drin, ich hätte ihn nie selbst gefunden, jemand hat mir gesagt, hier ist das passiert. Heute ist das, können Sie sich nicht vorstellen, weil der Fußboden so abgenutzt war, läuft man jetzt auf Glas, wenn man sich das, und da fühlt man sich gleich so unsicher, wissen Sie? Ja, jemand hat mir, also ich war, also vor 2 Jahren war ich mit meinem Sohn dort, die hat mich dahin genommen und gesagt, hier bist du, ach, ich hätte das gar nicht wiedererkannt. Läuft man auf Glas, ja, und da, das ist auch eine Gefangene, die sagt, wo kommst du her? Die wollte wissen, was los, was gibt's draußen? Die hat nicht gewusst, dass ich im Gefängnis gesessen habe. Ich sage, ich kann dir nicht so viel erzählen. Und wie heißt du und wo kommst du her und was hast du denn früher gemacht? Ich habe Cello gespielt. Wahnsinn, Wahnsinn, die Idee, das überhaupt darüber zu sprechen. Da sagt sie, fantastisch. Hier gibt es eine Kapelle, die braucht ein Cello. So kam das. Da hat sie gesagt, bleib hier stehen, ich komme gleich wieder. Und sie ist gegangen zu der Alma Rosé, also die unsere Dirigentin war, und hat sie geholt. Und dann stand ich da wie ein Idiot, nackend mich mit ihr unterhalten. Sag ich, wo hast du studiert, was spielst du? Und so. Wissen Sie, das the last thing I would have thought passiert mir in Auschwitz, ja? So kam das. Ich war die Rettung überhaupt, denn die haben kein Cello gehabt. Die haben keinen tiefen Noten gehabt in der Kapelle.
Und für wen haben Sie tatsächlich gespielt dann?
Wir hatten einen Job, wissen Sie, müssen Sie sich vorstellen. Ich war in Birkenau, also Auschwitz 1, 2, ja, Birkenau. Das war umgeben von Factories, Fabriken. IG Farben, Buna, ich weiß nicht was alles. Ja. Wir waren, also die Leute im Lager waren die Sklavenarbeiten. Also tausende von Menschen sind immer ausmarschiert jeden Morgen und zurückmarschiert und wir mussten am Tor sitzen und Märsche spielen. Das war unsere Arbeit, ja, wir mussten Märsche spielen. Aber ich habe erst nach dem Krieg viel mehr gelernt, als ich damals gewusst habe, dass es in jedem Lager eine Kapelle gab. Und die Männerkapelle war sehr gut, das waren professionelle Musiker aus Polen, ich weiß nicht was alles. Wir waren junge Mädchen, die mal irgendwann was gelernt haben. Wir waren eine vollkommene Mischung von, da waren vielleicht 5 Leute, die ihr Instrument haben spielen können. in meiner Kapelle, ja, mit dem Resultat, dass wir nicht auf Außenarbeit gegangen sind. Wir waren so schlecht, ja. Die Männer haben ihre Märsche gespielt und vielleicht auch mal hier und da mal ein Konzert gemacht. Die mussten aber auf Außenarbeit gehen. Irgendwelche Arbeit, vielleicht nicht die schwerste Arbeit war, aber wir haben den ganzen Tag gesessen und Noten gefressen, kann ich nur sagen. Und diese arme Alma Rosé, Sie wissen, wer das war, ja?
Ja, Tochter von Arnold Rosé.
Das war deren Aufgabe, uns zu dressieren, dass wir überhaupt möglich waren. Und überhaupt, was das für eine Kombination von Instrumenten war, war kein normales Orchester. Da waren Mandolinen und Blockflöten.
Akkordeon.
Vielleicht ja. Einige Geiger waren da, manche, zwei, drei waren sogar sehr gut und andere haben ein bisschen rumgekratzt. Und dann gab es noch so Akkordeon. Das ist eine irrsinnige Geschichte, die Frau, die Akkordeon, das Mädchen, die Akkordeon gespielt hat, kam aus Salonika, Griechenland, ja? Und die war die erste Klavierlehrerin von Murray Pariah. Ja, können Sie sich das vorstellen?
Ist ja Wahnsinn.
Ja, ich war mit dem Murray, war ich oft auf Tournee.
Ja.
Und der wusste, dass ich im Lager war und der sagt mir, weißt du, du musst doch die Lili Asayal kennen. Sag ich, natürlich, die hat doch Akkordeon gespielt. Das war meine erste Klavierlehrerin. Das ist irre, ne? Ja, die hat also überlebt, ich war zurück, ist dann nach Amerika gegangen und zufälligerweise war sie die Nachbarin von Pariahs. Die Pariahs haben gar kein Klavier gehabt, die haben ihn dann rübergeschickt. Wahrscheinlich nach ein paar Stunden war er besser schon wie die Lehrerin, aber ja.
Haben Sie die Musik nicht gehasst?
Also, ja, das fragt man mich auch, wie kann man Musik hassen? Musik steht über den Nazis, über den ganzen Schweinen. Musik ist Musik, das können Sie nicht kaputt machen.
Die Musik kann nichts dafür und die Musik ist ihr Leben geblieben, auch nachdem sie Anita Lasker in Auschwitz das Leben rettete. Sie wird noch erzählen, dass ihre Befreiung nicht in Auschwitz selbst war, sondern sie im Lager Bergen-Belsen ereilte, wo die Zustände für sie fast noch schlimmer waren. Das Schicksal hatte ihr die Schwester Renate wiedergebracht, noch in Auschwitz. Ums Haar überlebten sie eine Typhusinfektion. Immerhin gemeinsam wurden sie dann im Dezember 1944 nach Bergen-Belsen deportiert. Das Lager in Norddeutschland war so hoffnungslos überbelegt und die Insassen so nahe am Verhungern, dass sogar Fälle von Kannibalismus auftraten. Am 15. April 1945 befreien englische Truppen das Lager. Aber das bedeutet noch längst nicht die Freiheit für Anita Lasker und ihre Schwester. Fast ein Jahr lang müssen sie als sogenannte Displaced Persons, Überlebende ohne Angehörige und Anlaufstation, im Lager bleiben. Und es ist hier, da Anita Lasker, als sie schon weiß, dass sie überlebende Verwandte in London hat, dass sie einer Cousine dort einen Brief schreibt, in dem sie von einem ungewöhnlichen Gastspiel im Lager erzählt.
Ja, das war irre. Das fing auch so blödsinnig an. Irgendwie hat sich herumgesprochen, da kommt also dieser Yehudi Menuhin. Ich habe gewusst, wer das ist, aber die meisten haben wahrscheinlich gar nicht gewusst, wer das ist. Und das sollte nur für Polen sein, aus irgendeinem Grund, so ein Blödsinn. I don't know. Jedenfalls sind wir reingekommen in dieses Konzert und es war wirklich ein Skandal. Es war unmöglich, Ruhe in den Saal zu bekommen. Wir haben da wahrscheinlich noch gesessen mit, ich weiß nicht, was wir da angehabt haben. Es war kein Konzertpublikum, es war nicht Ruhe zu. Ich schreibe noch, dass ich mich gewundert habe, dass sie nicht einfach aufgehört haben zu spielen. Ja. Es war nicht so. Da war, und das Interessante ist aber, wenn Sie die Beschreibung von dem Konzert von Yehudi Menuhin hören, dann merkt man, dass der Yehudi Menuhin niemals seine Füße auf der Erde gehabt hat. Der Yehudi schreibt, das war also Totenstille im Saal. Und noch eine interessante Sache werde ich Ihnen erzählen. Jahre später, also ich war also bei diesem Konzert, ja. Jahre später war ich also in England und sitze in einem Festival Hall mit dem English Chamber Orchestra und Yehudi Menuhin ist da. Und einer meiner Kollegen sagt mir, weißt du, tell him, dass du da warst. Damals war ich noch schüchtern, wissen Sie. Okay, die haben mich da hingeschubst. Und da war eine Riesenschlange von Admirers, of course. Und dann war meine Reihe und da habe ich dem Yehudi gesagt, wissen Sie, das letzte Mal, als ich Sie gehört habe, war ich sozusagen auf der anderen Seite des Zauns. Das war, als Sie Ihr Konzert in Belsen gemacht haben mit Benjamin Britten. Really? Hallo, Mrs. So-und-so. Nichts, nicht eine Reaktion. Ich glaube, das war der Tag, an dem ich mich entschlossen habe, nie wieder darüber zu sprechen. Das war für mich wie eine kalte Dusche plötzlich. Ihr hättet mich doch fragen können, und jetzt sind Sie hier? Was, wie ist das möglich? Irgendein Interesse. Nothing. Das sagt Ihnen eine ganze Masse über Yehudi Menuhin. Ja? Das war eben für mich, it was terrible. Da ich nie wieder mache ich meinen Mund auf.
Aus der geplanten Viertelstunde, halben Stunde, allerhöchstens versprochen, sind doch Stunden geworden im Wohnzimmer von Anita Lasker-Wallfisch in ihrem Haus in London. Wir haben zwischendurch Tee getrunken und einen Dokumentarfilm geschaut, in dem sie der britischen Filmgröße Stephen Fry, auch er Nachkomme österreichisch-jüdischer Emigranten, seine frenetische Liebe zu Wagner zu erklären versucht, absurd geradezu. Wir müssen schon das Licht einschalten, als auch endlich der Cello spielende Eagle aus seinem Bau nebenan, dem Musikzimmer, kommt. Der Enkel Abraham, der Stunden, aber wirklich stundenlang Cello geübt hat und der Sohn von Anita Laskers Tochter Maya ist, der Psychologin.
What are you practicing all day?
Sounds wonderful.
Thank you. You can say that, Grandma.
Fun?
You can say that.
Der hochtalentierte Enkel zieht sich in die Küche zurück, sein Magen knurrt. Während ich Anita Lasker im Halbdunkel frage, ob ich hier noch eine letzte Frage stellen darf.
Bitte.
Und mich entschuldige, dass diese letzte Frage so banal ist.
Was war das Schlimmste, als Sie im Lager waren?
Ich kriege diese Frage manchmal, das ist eigentlich nicht zu beantworten. Was das Schlimmste war. Es war alles so schlimm, es war gar nicht, you can't grade it, you know. Man hat ständig darauf gewartet, tot zu sein, wissen Sie? Und ich sage auch den jungen Leuten auch, ihr braucht gar nicht unbedingt zu wissen, wie es im Lager war. Ihr sollt euch heute anständig benehmen. Ist nicht unbedingt, ihr braucht nicht mitzuleiden, wie kalt es uns war, was wir für Hunger gaben. Okay. Heute ist wichtig, dass ihr heute euch wie Menschen benehmt, dass ihr wert seid, ein Mensch genannt zu werden.
Ballando da Capo. Im Rahmen unserer Sommerreihe hörten Sie die Wiederholung einer Begegnung mit der Cellistin Anita Lasker, die das Vernichtungslager Auschwitz überlebt hat. Sie hörten eine Sendung von Patricia Moreno aus dem Jahr 2015.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.